Obwohl du vielleicht noch nicht in Ohnmacht gefallen bist, kennst du vielleicht das Gefühl von ohnmächtig sein. Ein Gefühl der Ohnmächtigkeit. Ein Gefühl, machtlos, hilflos, ängstlich zu sein und nicht zu wissen, wie du gerade in deiner Situation weitermachen kannst. Und ich möchte euch hineinnehmen in eine Geschichte, die mir und meiner Familie vor knapp 6 Jahren passiert ist. Jetzt, es war Anfang Corona. Ich weiß, wir wollen uns nicht daran zurückerinnern. Wir sind heilfroh, dass es vorbei ist. 2020, es müsste so April, Mai gewesen sein, noch im ersten Lockdown. Und es war relativ warm. Ich habe für mein Abi gelernt, war oben in meinem Zimmer und hatte mein Fenster offen. Und mein Bruder und ein Kumpel von ihm haben zu der Zeit auf dem Trampolin im Garten gespielt. Sie waren zwar 15 oder 14 oder sowas. Ich weiß nicht, ob man da noch spielen zu sagt, aber sie haben auf jeden Fall auf dem Trampolin gewesen und haben Backflips und was auch immer alles, Rückwärtssalto gemacht. Ne? Und irgendwann höre ich von draußen ein lautes Schreien. Und ich renne zu meinem Zimmerfenster und schaue nach draußen und mein Bruder liegt auf dem Rücken und krümmt sich vor Schmerzen. Und ich bin sofort runtergerannt und wir haben ihn beim Trampolin quasi, haben wir geschaut, was passiert ist. Mein Bruder hat einen Rückwärtssalto gemacht und ist anstatt mit den Füßen aufzukommen, mit seinem Nacken aufgekommen. Und in dem Moment, ich war 17 zu dem Zeitpunkt, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich war ohnmächtig. Wir haben meinen Bruder dann auf unsere Couch gelegt, haben den Krankenwagen gerufen, der vorbeigekommen ist. Und für mich war das eine Situation der völligen Überforderung. Nicht nur, weil mein Bruder nicht sagen konnte, was war los, sondern weil ich auch nicht wusste, was kann ich tun. Und für meine Eltern war es ähnlich. Auch sie wussten nicht genau, was sie tun können. Und in dem Moment war es für mich das einzig Sinnvolle, zu Gott zu rennen. Und ich habe dann währenddessen gebetet, während auch der Notarzt quasi da war, und habe für meinen Bruder gebetet. Und um die Geschichte fertig zu führen und einfach das Wunder auch zu teilen. Mein Bruder hat sich zwar den Rücken gebrochen, aber ist nach mehreren Wochen Krankenhausaufenthalt und Genesung und so weiter tatsächlich wieder vollständig hergestellt worden. Er ist wieder völlig gesund. Und ich darf es jetzt als Geschichte eines Wunders erzählen. Aber in dem Moment, in dem sich mein Bruder verletzt hat, wusste ich nicht, als was ich es später mal erzählen darf. Und dieses Gefühl der Ohnmacht, die wir selber kennen, die wir vielleicht auch in der Geschichte, die ich gerade erzählt habe, wahrgenommen haben, dieses Gefühl der Ohnmacht begegnet uns auch in der Bibel. Und zwar in der Geschichte, die wir uns heute gemeinsam anschauen wollen. Die steht in Matthäus 17, die Verse 14 bis 21. Und falls du deine Bibel dabei hast, darfst du sie gerne aufschlagen. Ansonsten habe ich sie auch hier auf der PowerPoint dabei. Und ich lese aus der Schlachter-Übersetzung. Und als sie zur Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie und sprach: Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und leidet schwer. Er fällt nämlich oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Da antwortete Jesus und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und Jesus befahl dem Dämon und er fuhr von ihm aus. Und der Knabe war gesund von jener Stunde an. Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen: Hebe dich weg von hier dorthin, und er würde sich hinwegheben. Und nichts würde euch unmöglich sein. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Meine heutige Predigt heißt: Kleiner Glaube, großer Jesus. In der Predigtvorbereitung sind mir 3 Punkte wichtig geworden. Ich zeige die jetzt im Vorhinein auch schon, damit sie uns präsent sind. Erstens, Jesus begegnet uns in unserer Ohnmacht. Zweitens, Jesus ist Herr über alles, sogar das Dämonische. Und drittens, Jesus erwartet kleinen, aber wahren Glauben von uns. Um die Geschichte zu verstehen, ist es wichtig, dass wir den Kontext davor anschauen. Kurz vorher begibt sich Jesus mit drei seiner Jünger auf den Berg, den wir heute den Berg der Verklärung kennen, damals Berg Tabor. Was passiert dort? Jesus wird verklärt. Ein Begriff, den wir vielleicht heute nicht mehr so richtig verwenden, aber ein Begriff, der sehr schön beschreibt, was mit Jesus passiert. Er wird wie durch Licht durchdrungen, also er erscheint vor seinen Jüngern als mit Licht umgebenes Wesen. Und es ist ein Moment, wo Gottes Herrlichkeit sich in Jesus nochmal neu zeigt. Und nachdem er sich seinen Jüngern in seiner Herrlichkeit zeigt, steigt er mit ihnen vom Berg hinab. Das heißt, aus dieser geistlichen Atmosphäre, dieser geistlichen Ebene, steigt er wieder hinab in unsere Welt. Er steigt hinab in die Realität und dort startet unsere Geschichte. Auf den ersten Blick ist es eine klassische Heilungsgeschichte. Ich habe mich dann aber gefragt, gibt es überhaupt diese Form der klassischen Heilungsgeschichte? Ich weiß es nicht, aber es gibt auf jeden Fall Parallelen, die sich immer wieder finden lassen. Und eine oder zwei davon finden wir auch hier. Und zwar, dass der Glaube von einer oder mehreren Personen zusammenkommt, entweder für sich oder stellvertretend für jemand anderen. In diesem Fall stellvertretend für den Sohn. Und dass dann in Verbindung mit göttlicher Kraft durch Jesus oder durch Menschen, die mit ihm unterwegs sind, die mit seiner Kraft erfüllt wurden, geheilt wird. Das sehen wir bei verschiedenen Beispielen. Das sehen wir zum Beispiel bei der blutflüssigen Frau, die Glauben für sich selbst aufbringt, Jesu Gewand berührt und dadurch geheilt wird. Das sehen wir bei dem Gelähmten, der durchs Dach gelassen wird, wo der Glaube seiner Freunde entscheidend ist für die Heilung. Und trotzdem ist die Frage, die uns heute rumtreibt, warum passiert es nicht? Die Frage, die sich auch die Jünger stellen, warum können wir ihn nicht austreiben? Ich werde darauf am Ende meiner Predigt eingehen, dann hört ihr jetzt gut zu und seid gespannt. Um einen kurzen Überblick über die Geschichte zu geben. Ein Mensch kommt zu Jesus. Wir gehen davon aus, dass es der Vater des Jungen ist. Und er bittet Jesus, seinen Sohn zu heilen, der mondsüchtig ist. Mondsüchtig ist zumindest für mich kein Begriff mehr, den ich in meinem Alltag verwende. Mondsucht hat zu der damaligen Zeit etwas beschrieben, was wir mit Epilepsie heute vergleichen können. Es hieß mondsüchtig, weil es sich nach den Phasen des Mondes gerichtet hat. Man könnte auch von Schlafwandel sprechen, von irgendwas, was der Körper tut, worüber der Mensch aber sich selber nichts tun konnte für, sondern er sich selbstständig gemacht hat. Es ist nicht Epilepsie, aber vielleicht hilft es uns, ein bisschen besser zu verstehen, was es ist. Auf jeden Fall merken wir, dass der Junge die Kontrolle über seinen Körper verliert oder verloren hat, zumindest zu gewissen Momenten, weil wir merken, dass er immer wieder ins Wasser und ins Feuer fällt. Und erst in Vers 18 wird klar, dass es eine Verbindung mit einem Dämon gibt. Etwas, was davor in den Versen von den Jüngern nicht gesagt wird und auch von dem Vater nicht gesagt wird. Bevor ich gleich so richtig einsteige, ist mir eine Sache noch ganz wichtig, weil das Thema Dämonen in Gemeinden entweder ausgeklammert wird oder viel zu überspitzt dargestellt wird. Und ich möchte einfach versuchen, eine kleine Mittelposition darzustellen. Ich glaube, dass Dämonen nach wie vor Realität sind. Und trotzdem glaube ich, dass auch wie in diesem Beispiel, dass zum Beispiel Epilepsie nicht unbedingt mit dämonischem Wirken zusammenhängen muss. Ich glaube, dass wir sehen, dass Krankheit durch dämonisches Wirken beeinflusst werden kann. Und trotzdem glaube ich, dass Krankheit auch einfach Folge des normalen Sündenfalls sein kann und vermutlich in unserem westlichen Kontext auch häufiger der Fall ist. So viel zum Kontext. Mein erster Punkt: Jesus begegnet uns in unserer Ohnmacht. In der Geschichte sehen wir, dass nicht nur die Jünger, nicht nur der Vater, sondern auch die Jünger ohnmächtig sind. Der Vater, ähnlich wie vielleicht meine Eltern bei meinem Bruder, wusste nicht, was er tun soll. Er wusste nicht mehr, sein Sohn leidet, sein Sohn fällt ins Wasser, fällt ins Feuer, vor allem ins Feuer fallen, ist nicht so angenehm, wenn du dich mal an einer Kerze verbrannt hast. Und auch die Jünger fühlen sich ein Stück weit ohnmächtig. Zuvor, sie werden ausgerüstet mit Gottes Kraft und heilen, und jetzt plötzlich können sie nicht mehr heilen. Wir sehen in Matthäus 10, Vers 1, da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Jesus hat mehrere Kapitel vorher seine Jünger ausgerüstet dazu, Kranke zu heilen und Geister auszutreiben. Und trotzdem können sie es in diesem Moment nicht. Sie fühlen sich also auch ein Stück weit ohnmächtig. Und der Vater des Jungen weiß nicht mehr weiter und wendet sich an Jesus, nachdem er sich ja schon an die Jünger gewandt hat. Er fällt vor ihm nieder, was vielleicht auch ein Stück weit seine Ohnmacht wieder zeigt. Er weiß nicht weiter. Und gleichzeitig zeigt es aber auch, dass er göttliche Kraft von Jesus erwartet. Und er erklärt ihm die Situation um seinen Sohn und sagt ihm auch, dass die Jünger ihn nicht heilen konnten. Eigentlich ja spannend, weil die Jünger diejenigen sind, die so intensiv mit Jesus unterwegs waren, aber es waren nicht sie, die gesagt haben, wir konnten nicht heilen, sondern der Vater hat über die Jünger erzählt, sie konnten nicht heilen. Vielleicht schämten sie sich oder der Vater kam ihnen zuvor, wir wissen es nicht ganz genau, aber diese Scham lesen wir dann spätestens in Vers 19, weil sie die Situation nicht vor den Leuten klären wollten, sondern alleine mit Jesus. Und das Lustige in der Geschichte ist, bevor Jesus heilt, macht er was? Er regt sich auf über die Leute. Und zwar über das unreine Geschlecht. Jesus spricht hier die gesamte umstehende Menschenmenge an. Er spricht nicht nur die Jünger an, sondern er spricht auch alle anderen drumherum an. Und der am wenigsten davon gemeint sein wird, ist wohl der Vater, weil er war der Einzige, der in der Situation seinen Glauben gebracht hat. Und ich glaube trotzdem, dass Jesus am meisten frustriert war über seine Jünger. Sie sind seit einiger Zeit mit ihm unterwegs. Sie sind die, die am nächsten an ihm dran sind. Und irgendwie checken sie es immer noch nicht. Sie erleben sein Wirken, seine Wunder, seine Vollmacht hautnah. Und trotzdem fällt es ihm schwer, diesen Glauben aufzubringen. Und dann reagiert der Vater, der von der ganzen Kritik ja am wenigsten gemeint sein wird, und bringt seinen Sohn zu Jesus. Nachdem Jesus ihm das befohlen hat. Jesus befiehlt ihm, dass der Junge zu ihm gebracht werden soll. Und das tut er nicht, weil er ihn nicht aus der Ferne heilen konnte, was wir auch in der Bibel sehen, sondern ich glaube, weil er die Menschenmenge sehen lassen wollte, was er tun kann. Und nicht nur das, sondern ich glaube auch, dass er zeigen wollte, dass diese Form von Krankheit ganz speziell in Verbindung mit einem Dämon zustande gekommen ist. Und als der Junge gebracht wurde, befahl Jesus dem Dämon zu gehen und sofort wurde der Junge gesund. Jesus begegnet hier der Ohnmacht der Menschen. Er geht darauf ein und er zeigt sich. Und nicht nur das, er heilt den Jungen und zeigt sich in seiner Vollmacht. Was bedeutet das für uns? Jesus ist unsere erste Anlaufstelle. In all unseren Problemen, in all unseren Fragen und in unserer Ohnmacht. Da, wo wir nicht weiter wissen, da, wo wir nicht wissen, wo es hingeht mit unserem Leben, mit unseren Fragen, da ist Jesus unsere erste Anlaufstelle. Derjenige, der sich kümmert, derjenige, der uns hilft, der uns beisteht und der uns begegnet in unserer Ohnmacht. Zweitens, Jesus ist Herr über alles, sogar das Dämonische. Wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, dass die geistliche Welt real ist. Ich glaube, dass Dämonen real sind. Auch wenn ich glaube, dass wir in unserem westlichen Kontext weniger damit zu tun haben als in anderen Kontexten. Was sind Dämonen überhaupt? Dämonen sind quasi die Helfer vom Satan, wenn man so will. Derjenige, der die Macht hat über sie. Und wie vorhin schon gesagt, muss dämonisches Wirken und Krankheit nicht zusammenwirken, aber es kann der Fall sein. Und in diesem Fall war es so. Er leidet, weil ein Dämon ihn quält und ihm Schmerzen zufügt. Und das, was ich vorhin schon gesagt habe, der Dämon weicht nicht, als die Jünger kommen, sondern erst, als Jesus kommt. Jesus, der sich kurz vorher von drei seiner Jünger in seiner Herrlichkeit gezeigt hat, kommt in seiner gesamten Kraft und zeigt seinen Jüngern das auf, was sie, warum auch immer, nicht geschafft haben. Ich frage mich auch so ein bisschen, was war das für ein Gefühl für Jesus? Also, er ist an einem Ort gekommen und wusste, dass Menschen krank waren und wusste, dass er heilen kann und dass es überhaupt kein Problem für ihn ist. Und gleichzeitig glaube ich nicht, dass Jesus mit einem Blick von auf sich durch die Welt gegangen ist, sondern immer mit einem Blick auf den anderen gerichtet. Er wollte, dass der andere geheilt wird. Er wollte, dass es dem anderen gut geht. Und er wollte vor allem, dass der andere erkennt, wer er ist. Genau wie in anderen Geschichten sehen wir, wie zum Beispiel bei der Sturmstillung, dass Jesus sich in all seiner Macht zeigt. Das ganze Universum gehorcht Gott und so auch die geistliche Welt. Und das ist das Schöne, wir brauchen uns nicht zu fürchten vor etwas, was überhaupt keine Macht über uns haben kann. Der Moment, in dem Jesus ein einziges Wort gegen den Dämon spricht, lässt den Dämon ausfahren und der Junge wird sofort vollständig gesund. Und das dürfen wir auch in unserem Leben erfahren, dass Jesus Herr über alles ist. Über jeden noch so kleinen und noch so großen Bereich unseres Lebens. Wir dürfen glauben und vertrauen, dass Jesus hineinkommt in unsere Situation und sich als mächtig erweist. Und das ist das, was auch schön ist, weil unser Glaube schaut nicht auf das, was wir tun können. Unser Glaube schaut auf Christus, den Gekreuzigten, der für all unsere Schuld am Kreuz starb und wieder auferstand, um uns ein für alle Mal freizusprechen von aller Sünde, allem bösen Wirken dieser Welt, allem bösen Wirken der geistlichen Welt. Und auch wenn es sein kann, dass wir nicht vollständig von diesen negativen Einflüssen befreit werden auf dieser Welt, haben wir doch eine Zusicherung, dass alles, was uns hier und heute plagt, dass es im Himmel in der Ewigkeit bei unserem liebenden Vater nicht mehr sein wird. Und obwohl wir nicht wissen, welche Dinge Gott von uns wegnehmen wird und durch welche Dinge wir weiterhin durchgehen müssen, wollen wir trotzdem glauben und vertrauen, dass Gott in unsere Situation eingreift und ein Wunder tut. Was können wir jetzt aber dafür tun? Was ist das, was die Jünger vielleicht verpasst haben? Und das ist zu meinem dritten Punkt. Jesus erwartet kleinen, aber wahren Glauben von uns. Viele hier in diesem Raum haben es bestimmt schon mal erlebt. Christliche Konferenzen, Kongresse, Freizeiten. Es ist eine Zeit gefüllt mit guter Gemeinschaft, meistens okayem Essen, außer man versorgt sich selber, und vor allem guten Inputs. Guter Gemeinschaft mit Gott. Wir geben unser Leben gefühlt immer wieder neu Gott. Wir legen es hin, wir legen es vors Kreuz, wir tun Buße. Wir befinden uns auf einem Glaubenshoch. Und dann, drei Tage später, in der neuen Woche, dritter Arbeitstag, der eine Kollege hat mich schon wieder ein bisschen genervt, der Kaffee ist leer, irgendwie läuft nicht alles so, wie ich es dachte. Ich bin morgens sowieso zu spät aufgestanden und habe es nicht mehr geschafft, stille Zeit zu machen. Und wir verlieren ein Stück weit unseren Blick auf das Wesentliche. Wir verlieren unseren Blick auf Jesus. Und genauso ging es auch den Jüngern. Sie waren Tag für Tag mit Jesus unterwegs. Sie haben sich auf ihrem Glaubenshoch befunden. Sie haben Tag für Tag Wunder erlebt. Sie durften zehren von der Weisheit und von der Kraft von Jesus. Und der Moment, wo er das erste Mal nicht mehr anwesend war, war der Moment, wo sie ihn nicht nur aus den Augen, sondern auch aus ihrem Herzen ein Stück weit verloren haben. Und die Jünger verstehen es zu Beginn der Stelle noch nicht. Obwohl Jesus ihnen eigentlich schon in Vers 17 die Antwort gibt, als er das ganze ungläubige Geschlecht anspricht. Es ist der fehlende Glaube in ihrem Leben, der dazu führt, dass sie nicht heilen konnten. Und es geht in diesem Kontext nicht darum, dass der rettende Glaube gemeint ist, sondern es ist der konkrete Glaube für eine Situation. Dieser Glaube hat gefehlt. Und dieser Glaube ist aber wichtig, um ein Wunder durch Jesu Kraft zu vollbringen. Sie verlieren Jesus aus den Augen und denken vielleicht, dass sie es aus ihrer eigenen Kraft tun können, weil sie ja ausgerüstet worden sind. Aber der Blick auf Jesus geht verloren. Ich möchte uns beruhigen, auch wenn wir gerade nicht können, auch wenn wir gerade nicht tun, auch wenn wir gerade nicht wissen, wohin, kann Gott trotzdem. Gottes Wunder und Gottes Eingreifen ist nicht abhängig davon, wie viel Glauben wir am Ende wirklich aufbringen können. Wenn Gott will, dann kann er. Und trotzdem sehen wir in der Bibel, dass Gott sich unseren Gehorsam und unser Herz wünscht. Und auch in den vielen anderen Heilungsstellen ist Glauben einer Person immer unmittelbarer Bestandteil einer Heilung. Jesus selbst sagt seinen Jüngern, dass sie nur einen Glauben brauchen, so klein wie ein Senfkorn. Das ist die geringste Form des Glaubens. Kleiner geht's überhaupt nicht. Und dann können sie Berge versetzen. Das Größte, was es gibt. Mit so einem Glauben ist nichts mehr unmöglich. Und so können auch Menschen geheilt werden. Jetzt stellt sich die Frage, wie können wir diesen kleinen, aber wahren Glauben erlangen? Und dabei sind mir drei Punkte wichtig. Erstens, wahrer Glaube beginnt bei einer gelebten Gottesbeziehung mit all ihren Facetten. Dass wir verstehen, dass er es ist, der in uns wirkt. Es geht darum, mehr Zeit in seinem Wort und in Kommunikation mit ihm zu verbringen. Es ist am Ende auch auf jeden Fall etwas Persönliches. Und Gott kann, unabhängig davon, wie viel Zeit du an dem Tag Bibel gelesen hast oder eben nicht. Und trotzdem entscheidet sich manchmal etwas doch daran, wie unser geistliches Leben aussieht. Zweitens, wahrer Glaube beginnt bei einer gelebten, wahrer Glaube hört nicht auf, wenn Jesus nicht sichtbar ist. Hebräer 11, Vers 1 beschreibt das ganz gut. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Obwohl man Jesus nicht sieht, glauben wir trotzdem, wollen wir trotzdem glauben. Ich weiß nicht, wie viele von euch Jesus schon mal in einer Vision oder irgendwas gesehen haben. Vermutlich nicht so viele. Und trotzdem glauben wir. Wir glauben an jemanden, den wir noch nie real vor unserem Auge vielleicht gesehen haben. Die Jünger haben das verpasst. Die Jünger hatten Jesus vor Augen und haben Jesus trotzdem aus den Augen verloren. Und wir wollen daran festhalten, Jesus immer und zu jedem Zeitpunkt vor unseren Augen zu haben. Und drittens, wahrer Glaube betet und fastet. Wenn du in deiner eigenen Übersetzung mitgelesen hast und das nicht die Schlachterbibel war oder Schlachterübersetzung war, dann hast du gemerkt, dass dieser Vers nicht vielleicht vorhanden ist, weil er in der Schlachterübersetzung ergänzt wird. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, ob der Vers da wirklich reingehört oder nicht oder ob der nachträglich noch hinzugefügt wurde. Aber das, was der Vers trotzdem zeigt, ist, dass Beten und Fasten etwas ist, was Veränderung bringt. Jesus sagt sogar in diesem Text, dieser Dämon oder diese Art von Dämon kann nur ausgetrieben werden durch Beten und Fasten. Also es gibt Dinge, die werden durch Beten und Fasten verändert. Die geistliche Realität verändert sich dadurch, dass wir uns hineinbegeben in etwas, was wir vielleicht auch noch nicht verstehen können. Und warum? Weil wir unseren Blick wegrichten von unserer eigenen Hilflosigkeit und hinrichten auf denjenigen, der uns in unserer Hilflosigkeit begegnet. Hin zu Christus, unserem Helfer. Dein Glaube ist entscheidend. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Tu etwas dafür und erlebe, wie Gott immer mehr durch dich wirkt und in deinem Leben wirkt. Ich möchte uns ermutigen, dass wir wirklich dafür beten, dass wir neu dafür glauben, diesen kleinen Senfkorn-Glauben in unserem Herzen zu entfachen. Weil es nicht der Glaube ist, weil es nicht der kleine Senfkorn-Glaube ist, der das Wunder vollbringt, sondern ein großer Gott an unserer Seite, der damit etwas tun kann. Ich möchte zum Abschluss kommen. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ich weiß nicht, wie deine letzten Wochen und Monate waren. Ich weiß nicht, durch was du hindurchgehst, einfach um einen kleinen Einblick in mein Leben zu geben. Die letzten 4 Wochen waren für mich einfach sehr herausfordernd. Ich kann noch nicht so ganz beschreiben, woran es genau liegt, weil es waren zwar 1, 2, 3 kleinere Sachen, die sich zusammengetan haben. Und trotzdem fühlt sich mein Leben gerade schwerer an, als es eigentlich sein sollte. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich glaube und vertraue und hoffe, dass Jesus sich in meiner Hilflosigkeit zeigt. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Du weißt, hast gerade mit irgendwelchen Problemen zu tun, du hast irgendwelche Sorgen, du hast irgendwelche Ängste, die dich gerade umgeben und irgendwie hast du das Gefühl, dass Gott nicht so ganz da ist. Vielleicht betest du auch schon seit Monaten und Jahren für ein Wunder. Vielleicht betest du für irgendwas in deinem Leben, in deinem Körper, für jemand anderen und irgendwie zeigt sich Gott nicht so, wie du es dir wünschst. Und ich möchte dich trotzdem ermutigen, dran zu bleiben. Ich möchte dich ermutigen, dran zu bleiben am Glauben. Darauf zu vertrauen, dass Gott wirklich einen guten Plan mit uns hat. Und auch wenn wir nicht verstehen, warum er das Wunder gerade nicht tut, trotzdem zu wissen und diese Zuversicht zu haben, dass Gott spätestens im Himmel, in der Ewigkeit bei ihm, alle Gebrechen, alle Krankheit, alle Sorgen wegnehmen wird von uns und wir in seiner Herrlichkeit sein dürfen. Und das ist die Zuversicht, die wir als Christen haben. Das ist die Zuversicht, die uns durch unser Leben bringt. Nicht, weil wir wissen, wir haben das perfekte Leben hier auf der Erde, sondern weil wir wissen, wir werden an einen perfekten Ort kommen, an dem all das, was uns heute und im Hier und Jetzt umgibt, nicht mehr umgeben wird. Ich möchte dich heute ermutigen, dein Glauben wieder neu auf Jesus zu setzen, neu auszurichten auf denjenigen, der alles zu tun vermag. Und zu wissen, dass er dir in deiner Ohnmacht begegnet. Amen. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Jesus, wir danken dir für das, was du heute Morgen zu jedem Einzelnen von uns gesprochen hast. Danke, dass du ein Gott bist, der uns sieht, ein Gott bist, der in unsere Situation hineinkommt. Und auch wenn wir es manchmal nicht spüren und manchmal das Gefühl haben, dass du weiter weg bist, als du eigentlich bist, wollen wir unseren Glauben heute Morgen neu auf dich setzen. Wir wollen heute Morgen neu dir unser Vertrauen hinlegen und neu uns ausrichten auf dich, deine Größe und deine Kraft. Bitte schenk uns diesen kleinen Senfkorn glauben und dieses Vertrauen, dass du das Große bist an unserer Seite, der alles zu tun vermag. Und so wollen wir auch alle Dinge, die uns gerade beschäftigen, alle Probleme, alle Sorgen, alle Krankheit vor dich und deinen Thron bringen. In dem Vertrauen, dass du auch heute Morgen, dass du heute und hier und jetzt noch Wunder tust und tun willst, Jesus. Und das beten wir in deinem Namen. Amen.